Halleluja!
Amen. Amen. Das ist mein Vater, höre ich immer raus. Also, mein Vater Christian Arnold, unüberhörbar, echt ein toller Mensch. Halleluja, ja. Ja, genau. Da können wir uns echt freuen, weil Gott da so viel Heil gemacht hat, hä? Christian Arnold. Oh, wow. Habt ihr eine Erwartung mitgebracht? Ich tut's einfach, ja, das ist so, ist okay. Vielleicht beten wir noch mal ganz kurz. Und ich habe die Erwartung, dass Gott uns allen was schenken möchte. Und dass Gott uns berührt heute Abend. Gott hat was vor an diesem Abend, ich bin mir ganz sicher. Und ich bin gespannt auch über das, was der Heilige Geist heute tun wird. Also, lasst uns gemeinsam so beten. Vater, wir danken dir, dass wir hier gemeinsam sein können und vor allem, dass du hier bist und dass du uns begegnen willst, dass du Neues schaffen willst, dass du Erneuerung schenken willst, dass du uns begegnen willst, dass du uns freisetzen willst, dass du uns ausrichten willst, dass du uns so viel geben willst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm. Wir laden dich ein, weil wir wissen, dass das Leben nur von dir kommt. Wir wollen keine Religion. Wir wollen leben, Jesus, und du bist das Leben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns ausfüllst und dass du diesen Raum ausfüllst. Herr, und wir stellen uns unter deine Herrschaft, Jesus. Du bist unser Herr, du bist unser König. Und bitte öffne du unsere Herzen und rede du zu uns. Und gib mir die Worte, die ich wirklich sagen soll. Und halt alles zurück, was nicht von dir ist. In Jesu Namen. Amen. Okay, ich möchte mit euch heute aus Richter 6 was angucken. Könnt ihr Richter 6 mit an die Leinwand werfen? Richter 6. Hat mich so berührt. Richter, wenn man das Buch Richter liest, dann liest man immer wieder von dem Volk Israel. Damals hat es noch keinen König gehabt, es gab die Propheten, die gewirkt haben und die das Volk geleitet haben. Und dann sehen wir immer wieder, dass das Volk Israel Gott geliebt hat, mit Gott vorangegangen ist und auf die Gebote geachtet hat. Und dann gab es immer wieder Zeiten, wo sie abgefallen sind. Immer wieder bergauf, sie schmeißen Sachen raus und dann geht es wieder bergab. Und dann geht es wieder bergauf, bergab. Und so ein Stück weit geht auch diese Story hier. Das, was hier erlebt wird. Und wir fangen an mit dem Vers 1. Und hier steht, und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Später kann man lesen, was sie gemacht haben. Gott hat von Anfang an gesagt, ihr sollt keine Götter neben mir haben. Und was hat das Volk Israel gemacht? Sie waren zu der damaligen Zeit viel Kontakt mit anderen Völkern gewesen. Und das Problem war, dass sie sich auf deren Götter eingelassen haben, deren Götzen zu ihren Götzen gemacht haben. Und wie ihr wisst, Gott hasst Götzen. Gott hasst das, wenn sein Volk anderen Göttern nachfolgt. Und sie wussten das. Und es steht auch, dass sie ungehorsam waren. Es steht im Vers, jetzt muss ich gucken, im Vers 9, und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker und ich habe sie vor euch vertrieben und euch in ihr Land gegeben. Also das erzählt er davor. Genau, und Vers 10, und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Gott hat gute Pläne für das Volk Israel, auch jetzt noch. Er hat sein Volk nie aufgegeben und er hat auch gute Pläne für unser Land. Und er hat auch gute Pläne für dein Leben und mein Leben. Amen. Er meint es total gut. Aber er hat uns Spielregeln gegeben, weil er uns bewahren will. Gott will das Beste. Er weiß, dass wenn wir nicht auf seine Gebote hören, dass wir kaputt gehen. Und das hat das Volk Israel hier gemacht. Sie haben nicht gehört. Und ich möchte zu diesem Buch Parallelen ziehen zu unserer jetzigen Zeit, zu unserem jetzigen Leben und zu unserer Situation, vielleicht in Deutschland. Ist es zu laut? Götzen. Gibt es Götzen in dieser Zeit? Lasst uns mal Kolosser 3, Vers 5 aufschlagen. Also wenn ihr die Bibel dabei habt, vielleicht habt ihr keine dabei, ist auch nicht schlimm. Und da steht, Kolosser 3, Vers 5, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Und dann, Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Kann das sein, dass wir in unserer Gesellschaft mit Götzendienst zu tun haben? Auf jeden Fall. Martin Luther sagt das mal so ähnlich, das, für was wir leben. Das, was uns am allerwichtigsten ist, das ist unser Gott. Und man braucht eigentlich gar nicht so lange mit jemandem zusammen in Gemeinschaft sein und dann wirst du rauskriegen, was demjenigen wichtig ist. Weil das, wovon unser Herz voll ist, da läuft's über, oder? Und wenn wir von Fußball die ganze Zeit träumen, ich finde Fußball nicht schlecht, ne? Aber es darf nicht unser Gott werden. Das ist das Problem, dass solche Sachen zu unser Gott werden oder dass es materielle Dinge sind, die uns zu unserem Gott werden. Das kann ein Haus sein, das können Autos sein oder irgendwas. Da ist eine Gier danach in unserem Herzen und wir denken, wir brauchen das. Und wenn wir das nicht haben, dann sind wir nicht glücklich. Wenn wir das nicht bekommen, dann sind wir nicht ausgefüllt. Ich brauche das und da ist ein Streben, ein tiefes Verlangen. Und daran merkt man, das, was in Gott sein kann. Das kann genauso Sport sein. Wenn man merkt, oh, ich spiele Fußball oder so zum Beispiel, und ich kann mal kein Fußball spielen, da scheint meine ganze Welt kaputt zu gehen. Wenn das so ist, dann ist was falsch, dann ist das vielleicht dein Gott. Aber das können genauso Menschen sein. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, die dir so wichtig sind, deren Anerkennung du suchst. Und wenn du die Anerkennung nicht bekommst, dann geht dir schlecht. Und wenn es deswegen schlecht geht, dann will Gott was zeigen. Und zeigen, Mann, du bist nicht frei. Du hast einen anderen Gott als mich. Du hast da was neben mir. Wir sollen andere Menschen lieben und die sind wertvoll, aber es darf nichts in unserem Leben diesen Platz einnehmen. Es gibt so viele Götter in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit. Buddhismus, Hinduismus, der Islam, das sind Götzen. Gott sagt, benennt alles, was nicht ihn die Ehre gibt, nicht Jesus meint und nicht als Jesus Christus als den einzigen Weg benennt, Götzen. Da gehört auch ganz genau der Islam dazu. Und wir als Christen, wir sollten uns davon trennen. Also wir können nicht sagen, wir beten zusammen mit Muslimen, wir können mit denen diese Gemeinschaft haben, weil das ist ein anderer Gott. Wir hatten das die Woche schon mal gehabt. Es ging die ganze Woche darum, wer Jesus ist. Und Jesus sagt unter anderem, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus ist der einzige Weg. Und Allah, der Muslime, das heißt der Gott Allah, ist ein anderer Gott, weil dieser Gott hat keinen Sohn. Wenn wir sagen würden, okay, Allah hat einen Sohn, dann würden die sagen, ey, das ist Gotteslästerung. Wir glauben an einen anderen Gott, wir glauben an den dreieinigen Gott, der auch Jesus, der auch Heiliger Geist ist, ja? Deswegen können wir sagen und wir müssen sagen, das ist ein anderer Gott und wir stellen uns zu Jesus und wir lieben die Menschen und wir wollen sie gewinnen. Wir haben die Chance in dieser jetzigen Zeit, Muslime für Jesus zu gewinnen und Beziehungen mit ihnen aufzubauen. Ich komme aus Kodersdorf, wir haben Freundschaft mit Muslime, wir wollen sie für Jesus gewinnen. Und jetzt ist eine Chance dazu, die sind so orientierungslos. Und haben niemand, wie gut ist es da, dass die Christen kommen und sagen, wir sind für euch da. Und es gibt viele, die in der jetzigen Zeit davon, von diesen zu Jesus kommen. Aber es kann auch andere Sachen sein. Egoismus ist genauso ein Götzen. Materialismus, habe ich schon manches gesagt. Jemand sagte mal, es ist nicht das Problem, dass wir Dinge haben. Es ist nicht das Problem, dass wir ein Haus haben. oder Autos, dass wir Freundschaften haben, dass wir Sport haben, dass wir Hobbys haben. Das ist kein Problem, weil Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Ja? Also wir wollen nicht sagen, okay, wir als Christen, wir dürfen nur noch in die Gemeinde gehen und Bibel lesen und beten. Das ist das Coolste. Das machen wir bei allem, oder? Aber wir dürfen auch Freude haben an der Natur. Wir waren gestern am Geirischen Teich und wir haben es genossen. Dürfen wir das? Natürlich, Amen. Aber das darf nicht unser Leben sein. Jesus muss das Wichtigste sein. Und was ich sagen wollte, es ist nicht das Problem, dass wir Dinge haben, sondern das Problem, wenn die Dinge uns haben. Wenn die uns beherrschen, wenn die unser Leben beeinflussen, wenn die unsere Lebensrichtung vorgeben. Es gibt manche Menschen, ich habe mit Jugendlichen zu tun, die sagen, ich lebe mit Jesus. Und dann frage ich so, und wie sieht deine Zukunft aus? Und dann erzählen die mir A, B, C, alles durchgeplant. Ihr ganzes Leben durchgeplant. Karriere, Studium oder irgendwas, Ehepartner und so weiter. Wo ist Gott? Hast du mit Gott schon mal darüber geredet? Oh, puh. Da ist eine Angst da, dass Gott nicht das Beste meint. Aber eigentlich muss man auch sagen, ihre Vorstellungen ist ihr Gott. Dafür leben sie. Wenn es nicht unser Wunsch ist, unser Verlangen ist, unsere Leidenschaft ist, den Willen Gottes zu tun, dann ist was faul. Dann will Jesus uns frei machen. Was passiert hier mit dem Volk Israel? Wir gehen weiter in der Geschichte. Richter Kapitel 6, Vers 2, und da steht, oder Vers 1 noch, da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Was passiert hier? Das Volk Israel, das wendet sich von Gott ab, wendet sich anderen Götzen zu. Und was macht Gott hier? Was macht Gott hier? Der lässt Gericht kommen. Der lässt Gericht kommen. Warum? Damit das Volk Israel wach wird. Kann das sein, dass Gott richtet? Ja. Glauben wir an den total liebenden Gott? Ja. Glauben wir an den Gott, der richtet? Ja. Jesus ist der große Richter, der eines Tages über alles richten wird. Jesus richtet. Und warum macht er das? Warum richtet Jesus? Weil er den Menschen eins auswischen will? Mir ist noch was anderes wichtig, das wollte ich vorhin noch einfügen und ich komme da nicht dran vorbei, das muss ich noch sagen. Ich habe vorhin ganz kurz Kolosser vorgelesen. Ich habe nur so richtig die Habgier betont, aber ich soll auch noch andere Sachen betonen. Hier steht nämlich nochmal, Vers 5, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Und hier steht, in dem Zusammenhang mit Habgier, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und so. Sexuelle Unmoral, ist das ein Problem in unserer Gesellschaft? Es ist ein Problem. Es gibt so viele junge Leute oder auch Erwachsene, denen ist es nicht wichtig, was die Bibel sagt zum Thema Sexualität. Gott hat Sexualität geschaffen und Sexualität ist was total Geniales. Aber Sexualität gehört allein in die Ehe. Und es ist nicht okay, wenn wir vorzeitig einfach mit unserem Partner zusammenziehen. Und es ist nicht okay, dass wir einfach mit dem Partner einfach schlafen, ohne dass wir verheiratet sind. Wir gehen da unseren eigenen Weg. Und Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir ihn ehren mit unserem ganzen Leben. Und wenn du
dich das anspricht, dann rate ich dir, dann geh den Schritt zurück und bring das in Ordnung und heirate, wenn das wirklich dein Partner ist. Und sei verbindlich. Der Paulus sagt, wenn die Leidenschaften so brennen, dass es nicht anders könnt, als miteinander zu schlafen, kann ja sein. Wir sind ja Menschen, das ist ja okay, das ist ja kein Problem. Aber dann heiratet, sagt Paulus. Und das ist wichtig. Und in dem Bereich gehört auch Thema Homosexualität rein. Das ist ein Problem, dass wir in unserer Gesellschaft Homosexualität schon als was tolerieren, was normal zu sein scheint. Aber das ist es nicht. Wenn die Bibel sagt, dass es ein Gräuel ist für Gott, wenn zwei Männer miteinander verkehren, dann können wir das doch nicht für gut heißen. Wir können da nicht unsere eigenen Maßstäbe aufrichten und sagen, okay, wir sehen das so, ich habe da eben eine andere Meinung dazu. Jemand sagte mal, Thomas Menten war das, zuerst praktizieren wir die Sünde, dann rechtfertigen wir sie und schließlich prahlen wir damit. Das ist passiert mit Homosexualität. Erst wurde diese Sache, Homosexualität, im Geheimen praktiziert. Und Leute haben sich nicht getraut, darüber zu reden. Und ich will niemanden verurteilen, das will ich sagen, der homosexuell ist. Gott liebt jeden. Und wenn da hier jemand dabei ist, Gott liebt dich. Er liebt dich genauso wie mich oder jeden anderen. Aber er möchte frei machen, er möchte uns neu machen. Aber das Problem ist, damals wurde das in geheim gemacht, weil man wusste, man hatte ein schlechtes Gewissen gehabt. Das dürfen wir nicht einfach. Und dann steht hier, dann rechtfertigen wir sie. Das ist passiert in unseren Gesetzen, mittlerweile sogar in unserer Theologie rechtfertigen wir Christen in Deutschland Homosexualität. Das ist nicht okay und Gott stellt sich nicht dazu, weil Gott heilig ist. Und dann das Letzte und schließlich prahlen wir damit. Ich war ganz erschüttert. Wir haben bei uns in Kodersdorf immer wieder ein Team da aus Karlsruhe und ich habe mit dem Leiter gesprochen, genau über dieses Thema. Und er sagte, bei uns in Baden-Württemberg, das eigentlich fromm ist, sagte, da gibt es echt Probleme mit dieser Sache. Und hier ist schon Schwulsein schick. Das ist in. Und Leute heutzutage, Bürgermeister oder welche Leute auch immer, die finden das cool und tun das sehr bewusst hochhalten. Und in die Schulen und so weiter kommen da Werte rein, die zerstörerisch sind. Unser Volk braucht Umkehr. Und auch wir Christen, dort, wo wir diese Werte übernommen haben, in unserer Gemeinde, brauchen wir Umkehr. Es ist nicht okay, dass wir uns als Christen an dieser Welt angepasst haben. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Welt und wir müssen anders sein. Wir sind nicht besser, aber wir gehören zu Jesus, wir gehören zu dem Reich des Lichts und nicht zu dem Reich der Finsternis und wir müssen uns trennen von der Finsternis. Wir müssen uns trennen von Sünde, weil Sünde uns kaputt macht. Wenn wir ein Krebsgeschwür hätten, was würden wir machen? Wir würden zum Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, ich habe ein Riesenproblem. Ich will das loswerden, weil ich weiß, dass Krebs mich kaputt macht, oder? Warum gehen wir mit Sünde nicht so um? Sünde ist viel schlimmer. Die frisst um sich. Es geht mit kleinen Sachen los, vielleicht mal gelogen. Und dann bekennen wir das nicht. Und denken, ist schon okay. Dies und jenes, auch mal ein bisschen im Internet Pornografie rumschatten. Das ist Ehebruch. Jesus will nicht, dass wir andere Frauen als Männer begehren. Da können wir nicht zulässig damit umgehen. Jesus will, dass wir da reine Sachen machen. Und dass wir es rausschmeißen. Krebs würden wir rausschmeißen mit aller Gewalt. Sünde bringt uns geistlich absolut um, weil die Sünde uns von Gott trennt. Und deswegen sollten wir alles dran setzen, der Sünde möglichst wegzulaufen, wie der Josef dieser Frau von dem, weiß nicht wer? Potiphar, wegrannte. Ich will das machen. Der Wesley sagte mal, gib mir 100 Leute, waren es glaube ich, die Gott lieben über alles und die Sünde hassen über alles. Mit denen kann ich die ganze Welt verändern, sagte der. Ich will selber so jemand werden. Wir können auch nicht sagen, wir lieben Jesus und halten seine Gebote nicht. Wir können ganz leicht alles sagen, wir lieben Jesus. Auch homosexuelle Pfarrer oder irgendwer würden sagen, wir lieben genauso, ich liebe genauso Jesus. Aber in der Bibel steht, wir können nicht sagen, wir lieben Jesus und halten seine Gebote nicht. Wir können nicht einfach sagen, ich lebe mein Leben und ich habe ein Gefühl zu Jesus und ich finde das irgendwie gut, aber das, was in der Bibel steht, das ist mir nicht wichtig. Das können wir und dürfen wir nicht machen. Gott möchte, dass er unsere erste Liebe ist, dass er unsere Leidenschaft ist, dass er das Wichtigste ist. Und nur dann, dann macht das Leben überhaupt Spaß, oder? Nur dann können wir überhaupt das Leben genießen. Dann ist es doch erstmal wirklich cool. Okay, jetzt gehe ich wirklich weiter. Da gab der Herr sie in die Hand Midians. Ich habe gefragt, richtet Gott? Ja. In Jesaja 26, Vers 9 steht, wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Gott möchte, dass wir Gerechtigkeit lernen. Und dass wir umkehren. Ich bin Gott so dankbar für Gerichte. Das sage ich nicht über andere Menschen, sondern über mein Leben. Weil ich, ihr habt es vorhin kurz gehört von Kerstin, ich habe ohne Gott gelebt und habe versucht, mein Leben so zu leben, mit meinen Göttern eben. Und ich bin so dankbar, dass so vieles schiefgegangen ist, zu guter Letzt. Und dass Gott mich zurückgerufen hat. Aber ich musste manche Lektionen lernen, die bitter waren. Ich musste viele Enttäuschungen durchmachen, die bitter waren, die eigentlich nicht für mich gedacht waren. Gott will das ja nicht. Gott will ja nicht richten. Er wollte niemals das Volk Israel hier richten. Aber eigentlich zwingt das Volk ihn dazu. Und was würde passieren, wenn Gott nicht richten würde? Was würde passieren? Dann würden Menschen in Scharen in die Hölle gehen. Ich kenne so viele Leute, die durch Nöte erst überhaupt angefangen haben, nach Gott zu fragen. Es ist doch besser, wenn ich Probleme in meinem Leben habe und wenn manches schief ging und ich zu guter Letzt in den Himmel komme und nicht verloren gehe, als wenn ich das tollste Leben mit allen materiellen und allen möglichen Reichtum habe und dann in die Hölle fahre, oder? Wir wollen zu Jesus gehören und ganze Sachen machen. Es ist zu guter Letzt Gottes Liebe. Und das können wir hier sehen. Wir gehen weiter, Richter. Hier steht dann, oder wir können dann weiterlesen, dass Gott, da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Gott hat das gemacht. Gott hat das zugelassen. Und dann kamen die Midianiter und was haben die gemacht? Die haben das Volk Israel geschunden. Die haben es ausgehungert. Die sind nämlich regelmäßig gekommen. Immer wenn sie irgendwas ausgesät haben, sind sie gekommen und haben alles kaputt gemacht. Und haben alles Essen weggenommen und haben alle Tiere einfach weggenommen, sodass das Volk Israel furchtbar gelitten haben. Furchtbare Hungersnot, fürchterliche Knechtschaft, fürchterliche Not. Was macht das Volk Israel dann aber? Haben sie Methoden? Haben sie Methoden, die sie dort rausholen? Versuchen sie es aus eigener Kraft? Oder bemitleiden sie sich und bleiben dort stecken? Oder verdrängen sie die Probleme? Hier steht dann, und das finde ich total cool, nach diesem ganzen Vers 6, so verarmte Israel sehr wegen Midian und die Söhne Israel, was machen die? Schrien zu dem Herrn um Hilfe. Die machen das Richtige. Vielleicht haben sie sich daran erinnert. Vielleicht gab es jemand, der aufgestanden ist und gesagt hat, kehrt um. Wir müssen beten. Wir kommen da niemals raus. Die Midianiter, das sind wahnsinnig viele Leute. Wir haben nie eine Chance gegen die. Wir rufen den Gott Israels, wir rufen unseren Gott an. Und dann heißt es hier, die schrien. Hast du schon mal zu Gott geschrien? Manchmal sind unsere Gebete so verhalten, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja entscheidend, wie wir beten. Aber unser Ausdruck, wie wir beten, das spiegelt unser Herz oftmals wieder. Und Gott möchte, glaube ich, dass wir manchmal schreien für unser Land. Dass wir manchmal schreien für die Menschen, die ohne ihn verloren gehen würden. Gott möchte uns tief berühren. Das haben sie gemacht hier. Was machen wir angesichts unserer Situation, wenn wir das mitkriegen mit dem Problem mit dem Islam und so? Das ist ja auch ein Problem, ne? Wenn da solche Mächte in unser Land kommen. Klagen wir die Politiker an oder gehen wir zu unserem Gott, der helfen kann? Und rufen ihn an und sagen, Gott, du kannst alles zum Besten wenden. Hilf uns. Vielleicht sagst du auch, ach, was der hier vorne erzählt, mit mir hat das nichts zu tun. In unserem Land geht's gut. Und das stimmt. In unserem Land geht's uns wirklich gut. Wir sind total gut versorgt, oder? Wir haben so viel Sicherheit, wir haben so viel Grund, wirklich dankbar zu sein. Aber wir sind doch sehr arm. Wir sind arm an Gott. Wir haben wenig von Gott. Können die Menschen, wenn sie in unsere Gemeinschaften kommen, in unsere Familien, in unsere Gemeinden, auf unsere Arbeitsstellen, dort, wo wir täglich sind, hinkommen und sagen, wow, bei dir ist ja Gott. Wir haben ja jetzt eine Freizeit und es tut mir weh, wenn ich höre von Jugendlichen, die sagen, es ist schon cool, junge Gemeinde, aber ich vermisse so das Leben. Und wir haben so einen Hunger nach Leben, oder? Da ist ein Schrei nach echtem Leben. Wir wollen nicht nur Regeln befolgen, wir wollen nicht nur von Gott hören, sondern wir wollen diesen Gott erleben. Wir wollen, dass wenn Menschen in die Gemeinden kommen, seien es psychisch Kranke, seien es physisch Kranke, seien es Leute mit finanzieller Not oder irgendwas, dass ihnen geholfen wird. Und oftmals können wir den Menschen nicht helfen. Gott möchte aber helfen und er hat Hilfe. Er kann alles möglich machen. Er kann alles möglich machen. Er kann jede Not wenden. Es ist auch nicht normal, dass wir als Deutsche oftmals so gleichgültig gegenüber den Menschen sind, die ohne Jesus verloren gehen würden. Das ist nicht normal, dass es uns in unseren Herzen nicht bewegt, dass die Menschen auf Ewigkeit ohne Jesus verloren sind, wenn sie ihn nicht kennenlernen. Das ist nicht normal. Das müsste uns wachrütteln und sagen, Gott, wir brauchen Erweckung und ich nehme mich da total mit rein. Ich lese und ich höre Erweckungsberichte, ich höre von anderen Ländern, wie die Menschen, wie die Christen äußerlich oftmals sehr arm sind, sehr bescheiden sind, aber eine Leidenschaft haben, reich an Gott sind. Ich wünsche mir das so sehr. Wünschst du dir das auch? Das wünschen wir uns. Israel schreit zu Gott. Wir brauchen den Geist des Gebets. Wir brauchen Gott, der uns selbst aufhilft. Ich möchte auf keinen Fall irgendwelchen Druck auf uns legen, so nach dem Motto, oh, ich muss mir jetzt Mühe geben und ich muss jetzt viel beten oder irgendwas. Das will Gott gar nicht. Gott möchte unser Herz erobern. Und wenn er unser Herz erobert hat und wenn seine Wünsche zu unseren Wünschen werden, wenn seine Ziele zu unseren Zielen werden, dann wird es uns eine Not. Dann wird es uns bewegen. Michael Braun, ein toller Dr. Michael Braun, ein toller Bibellehrer, sagte, wenn Heiligkeit und Ernte unsere Themen wären und wir Gott ernsthaft im Gebet und Fasten suchen würden, dann könnte Erweckung ausbrechen. Stimmt das? Stimmt das? Ich glaub's. Ich glaub's wirklich. Warum sollte Gott woanders anders sein als hier? Ich lese gerade so eine Erweckungsreihe, begeistert mich, wie Menschen zu Gott geschrien haben. Und Gott hat er erhört, weil Gott treu ist. Und auch hier, ich finde es so toll, dieses Zeugnis mit dem Auge. Gott hört Gebet. Aber es passiert nicht automatisch, deswegen sagte Jesus, betet, dass das Reich Gottes kommt. Mich hat was sehr beeindruckt, was Wigglesworth sagte. Ich hoffe, dass ich es so zusammenkriege. Der Wigglesworth, ein großer Mann Gottes, geht da nicht um Menschen, aber der hatte Gott wirklich vertraut. Der sagte, manchmal geht Gott eine Million Menschen vorbei, um den einen zu segnen, der ihn glaubt und seine ganze Hoffnung auf ihn setzt. Gott liebt alle Menschen gleich. Amen. Haben alle Menschen eine Freundschaft mit Gott? Nee. Und Gott sucht Freunde, denen er was anvertrauen kann. Und Gott sucht auch hier heute Abend Menschen, denen er Dinge anvertrauen kann. Er sucht Freunde, denen er sich mitteilen kann, mit denen er sein Reich bauen kann, durch die er sein Reich bauen kann. Und zu guter Letzt geht es nur um Jesus. Evan Roberts war ein Mann, der in Wales vorangegangen ist und durch den Gott Erweckung mitgeschenkt hat. Es war nicht nur er, aber er war vor allen Dingen da vorne dran, ein Werkzeug. Nicht eine bloße Gebetsform, sondern das Durchdringende der Seele bis hin zu Gottes Thron. Das ist Gebet. Ein Augenzeuge, der in England das mitgekriegt hat, der sagte, nie zuvor habe ich ein solches Ring um unerrettete Seelen miterlebt. Der Evan Roberts, man sagte, die Leute waren nicht so berührt davon, dass er so predigen konnte, das hat er durchaus gemacht, sondern er war so durchdrungen von Gott, dass er oft geweint hat und die Herzen sind zerschmolzen, weil die Gegenwart Gottes so herabkam. Sie sagten, manchmal war er nur da, aber Gottes Geist war so da, der lag so auf ihm, weil er so durchdrungen war. Oh, ich wünsche das. Ich wünsche mir das so. England gab es Erweckungen, Hammer. Die Leute, ich habe von den Schaffner gehört und der gefragt worden ist, wo ist denn hier die Erweckung? Und dann sagte der, ich glaube, war es der Schaffner oder wer auch immer, er sagte, Erweckung habe ich nie gehört. Aber wenn du Jesus meinst, der ist dort zu finden. Wow, wäre das nicht cool, wenn Leute kommen würden, ey, wo ist Gott? Ja, da kommst du in die Gemeinde, da wirst du Gott erleben. Und das ist dann nicht nur so eine Phrase, sondern das ist dann erlebbar. Oder ein anderer ist ebenso gefragt, weil ich glaube, das war der Schaffner. Und er sagte, wo ist die Erweckung? Oder haben Sie von der Erweckung schon gehört? Wisst ihr, was der gesagt hat? Hören Sie mir auf mit dieser Erweckung. Jeder, der hier reinkommt, fragt mich, ob mein Seelenheil schon da ist, ob ich schon gerettet bin. Ey, die haben Anliegen gehabt. Egal, wo die hingekommen sind, ey, bist du gerettet? Kommst du zu Jesus? Es gab mal einen Evangelist, der auch durch Schottland gezogen ist. Und der ist rumgegangen. Wir fragen ja manchmal, wie kann man Einstieg machen mit Jesus und so, dass man ins Gespräch kommt. Der ist hingegangen und hat gefragt, bist du Christ? Und wenn die gesagt haben, nee, was? Warum nicht? Das wäre doch cool, oder? Eigentlich ganz einfach, probier das mal. Wisst ihr, eine wahnsinnig geniale Erweckung fand ja damals 1906 statt, auf der Azusa Street in Los Angeles. Was da passiert ist, das ist der Hammer auch. Aber ich wollte, Seite 59, ganz kurz, ich hoffe, dass ich es gleich finde. Das Buch zerfällt ja schon. Das hat mir ein Facher gegeben. Der hat das total so oft gelesen, dass es zerfällt. Ne? Naja. Okay, hier. Der Frank Bartelmann, das war jemand, der da besonders auch gebraucht wurde. Der sagte, der Gebetsgeist auf uns verstärkte sich mehr und mehr. Bevor ich nach Los Angeles zog, lag ich oft tagsüber auf meinem Bett und wälzte mich stöhnend unter der Gebetslast, die auf mir lag. Auch in der Nacht ließ mich diese Last kaum zur Ruhe kommen. Zudem fastete ich viel. Ich hatte gar keinen Appetit, so stark war mein geistliches Ringen. Einmal dauerte es beinahe 24 Stunden ohne Unterbrechung. Ich war fast am Ende, das Gebet verzerrte mich förmlich. Die ganze Nacht stöhnte ich im Schlaf. In jener Zeit war das Gebet nichts Förmliches. Es ging von Gott aus. Es kam über uns, überwältigte uns. Wir taten nichts, um uns selbst in Erregung zu versetzen. Durch den Heiligen Geist wurden wir von einem Ring um Seelen gepackt, das sich genauso wenig abschütteln ließ, wie die Geburtswehen einer Frau bei der Niederkunft. wollte man nicht dem Heiligen Geist absolut Gewalt antun. Es war echt Fürbitte durch den Heiligen Geist. Oh Mann. Die haben oftmals bei diesen Erweckungsgeschichten erzählt, dass es wie ein Baby zur Welt bringt. Solches Ringen hatten die. Die hatten was aufs Herz gekriegt. Und Gott braucht Leute, die bereit sind, die offen sind, mit Gottes Plänen schwanger zu werden. Und die bereit sind, diese Dinge, die Gott auf dem Herzen hat, in diese Welt zur Geburt zu bringen. Das, was im Reich Gottes schon, im Himmel schon beschlossen ist, dass es in diese Welt zur Welt kommt und sichtbar wird. Und dass die Menschen gerettet werden, dass sie berührt werden und sehen können, unser Gott lebt. Das Volk Israel schrie. Und was passierte? Gott antwortet. Wenn wir zu Gott schreien, es geht ja nicht um das Schreien, ihr versteht, was ich meine. Es geht um das Herz, das schreit. Dann antwortet Gott. Und was passierte hier? Und es geschah, Vers 7, und es geschah, als die Söhne Israels wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, und dann erzählt er ganz kurz die Geschichte so. Oder ich lese es vor, ihr seht es ja hier oben auch. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinde, die bei Ophra war, die Joasch, dem Abisriter, gehörte. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ey, der Gideon, den sieht Gott als Held. Der Engel sagt, du tapferer Held. Ich glaube nicht, dass der Gideon von sich gesagt hat, ich bin wow, ein richtig cooler Held. Ich werde das Ding reißen. Was macht denn der hier? Der ist in der Kälte, also dort, wo man die Weintrauben presst, und dort schlägt der, macht er das Weizen oder was auch immer, um das in Sicherheit zu bringen. Und wenn wir uns ein bisschen weiter mit Gideon beschäftigen, dann sehen wir, der ist alles andere als der coole Typ. Und auch von seiner Herkunft her, er war nämlich der jüngste Sohn und er sagt selber dann später, dass er die wenigsten Männer hat. Wo steht's? Auf jeden Fall hatte der nicht die besten Voraussetzungen. Und wenn Gott geredet hat, dann hat er oftmals nochmal nachgefragt. Gott, wie bist du es wirklich? Und das macht er auch hier, den Engel. Er glaubt den auch gar nicht gleich so. Da sprach der Herr zu ihm. Warte mal. Ich hoffe, dass ich es gleich finde. Ja, er aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Und da sagte er zu ihm, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Also Engel redet hier und er sagt, gib mir mal ein Zeichen, ob du es wirklich bist. Und dann der Engel lässt sich tatsächlich darauf ein, der Gideon nimmt ein Fleisch und irgendeinen Teig da und der Engel zeigt nur, und der Engel Gottes, Vers 20, sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es hin auf diesen Felsen da. Die Brühe aber gieße aus und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzerrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sagt Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte, wehe Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Gott hat sich hier offenbart durch diesen Engel. Welche Zeit leben eigentlich? Oh Mann. Oh oh. Also ihr könnt dann einfach gehen, wenn es euch langweilig wird oder wenn ihr was anderes vorhabt. Das ist krass. Und gerade den erwählt Gott. Und der Punkt dazu ist, wenn du dich unwürdig fühlst und meinst, ich kann bestimmt nichts für Gott bewirken, dann denkt Gott anders über dich. Der sieht was ganz anderes. Der sieht in dir einen Helden. Nicht der Held, dass wir cool sind, aber wenn wir zu ihm gehören, dann ist er Jesus in dir. Und ist Jesus ein Held? Amen. Und dann können wir auch davon ausgehen, wow, ich bin mit einem Helden unterwegs, dem alles möglich ist. Und dann kann Gott Unmögliches möglich machen. Und hier, wenn ich das von den Erweckungspredigen höre, dann lese ich ganz oft, Gott erwählt die, die von sich nichts groß denken, die Demütigen, die oftmals schon kaputt sind in irgendwelchen Bereichen. Gott schaut auf die, die zerbrochenen Herzen sind und zerschlagenen Geistes, die, die in ihren Stolz schon zerbrochen sind. Jemand sagte, traue niemanden, der nicht hinkt. Nur so eine Nebenbemerkung. Gott möchte dich gebrauchen. Wenn du dich ihm hingibst, gib dich ihm ganz hin und dann kann Gott dich gebrauchen. Und der Gideon hat das hier gemacht und dann kriegt er den Auftrag. Dann kriegt er den Auftrag, die Götzen, die Ascherer und den Altar des Baal niederzureißen. Und dann nimmt er noch 10 Männer in der Nacht, damit es niemand sieht. Also so cool war er nicht. Und reißt das nieder. Wir sollten Götzen, die wir haben in unserem Leben, rausschmeißen. Dort, wo wir Dinge haben, die uns hindern, mit Jesus voranzugehen, sollten wir rausschmeißen und ganze Sachen machen. Der hat das gemacht, der Gideon. Der ist vorangegangen, so mit Gott. Und Gott hat sich dazu gestellt. Und dann, als sie das gemacht haben, als sie die Götzen rausgeschmissen haben, als die sich dadurch gereinigt haben, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat Gott den Gideon geschickt und hat gesagt, ich werde dich gebrauchen mit meinen Worten gegen die Midianiter, was unmöglich war. Und dann hat er, wie viele Leute hat er gehabt? Reichlich 30.000 Leute. Und dann sagt Gott, ey, da müssen jetzt die weg, die Angst haben. Weil Gott gesagt hat, ich will meine Herrlichkeit offenbaren und ich will das nicht, dass zu guter Letzt rauskommt, dass eure Kraft das war, sondern dass ich das war. Und dann lässt er ja die gehen, die Angst haben. Und dann waren nur noch 10.000 da. Und dann sagt Gott, ist immer noch zu viel. Und dann sagt er, okay, die mit der Hand so trinken, die sollen dabei bleiben. Und die anderen, die ihren Kopf ins Wasser tauchen, die sollen auch gehen. Dann waren es 300 Leute. Jetzt war es gut. Unmöglich war es jetzt. Jetzt war es aber in Gottes Augen gut. Dort, wo wir am Ende sind mit unserer Kraft, dort, wo wir nichts mehr haben außer Jesus, dort will Gott sich verherrlichen, weil dort wird er verherrlicht, weil wir dann zu guter Letzt sagen, wir waren es nicht. Nicht mein Glaube, nicht irgendwas, sondern es war Jesus, der hier gewirkt hat, der hier was geschaffen hat. Und tatsächlich, der Gideon konnte die besiegen. Und Gott gab ihm noch das Zugeständnis und sagte, wenn du Furcht hast, dann guck nochmal, was die reden. Der kannte den, der wusste, der hat Angst, der Held Gideon. Und dann geht er hin nachts und hört, wie die sich unterhalten, die Midianiter, in Massen dort. Und dann erzählen die, ich habe so einen furchtbaren Traum gehabt, dass irgendwas reingerollt kommt und alles kaputt macht. Und dann sagt der andere, ja, das ist bestimmt der Gideon. Und alle kriegen Angst. Und dann kommen die 300 Leute gegen viele tausende Kamele, alles Mögliche hatten die dabei gehabt. Und der Plan war, lautes Kampfgeschrei zu machen zu einer bestimmten Stunde. Und dann bewirkte Gott, dass die sich gegenseitig zerstörten. Gott hat gekämpft. Und wir brauchen es, dass Gott kämpft. Wir brauchen nicht neue Methoden, sondern wir brauchen Gottes Wirken. Ich werde jetzt Schluss machen, sonst kriege ich noch Ärger hier. Ja? Meine Sache ist gerade gut. In was will ich noch sagen, okay, wenn ich noch darf. Hier steht im Vers 31. Aber der Geist Gottes umkleidete Gideon. Das liebe ich. Da wird nämlich klar, dass es wirklich nicht der Gideon war, sondern der Geist Gottes kam auf den Gideon. Und wir wissen, damals im Alten Testament war es was Besonderes, wenn Menschen mit dem Geist Gottes erfüllt wurden. Das waren ja nur die Priester, die Propheten und die Könige. Und dann oftmals nur für eine kurze Zeit auch. Und wir leben jetzt im Neuen Testament und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir brauchen nicht aus eigener Kraft in unseren Alltag gehen. Wir können mit dem Heiligen Geist gehen. Und Gott möchte, dass wir gefüllt sind mit seinem Geist. Ich kenne Leute, die können erzählen aus ihren Erfahrungen. Ich habe früher auch sowas wie Geistestaufe erlebt und da bin ich erfüllt worden. Die Zeit war so cool. Und dann war alles weg irgendwie. Und die Jahre danach war alles so gewöhnlich. Wisst ihr, was mich das lehrt? Wenn du einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest, dann ist das super. Aber du brauchst eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist dann. Und der Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, wodurch Ausschweifung passiert, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Und das brauchen wir neu, jeden Tag. Und das meint auch, werdet bedeutet kontinuierlich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann passiert was. Und wir sollten uns ausstrecken, dass sein Geist uns erfüllt. Und wenn da was in den letzten Jahren vielleicht bei dir so ist, dass da nichts ist. Es gibt Wüstenzeiten, das stimmt. Aber wenn gar nichts an Leben da ist, dann ist es vielleicht gut zu fragen, Gott, gibt es da etwas, was dein Fluss hindert zu fließen? Dann will ich das unbedingt ausräumen, damit dein Fluss wieder fließen kann. Damit Ströme lebendigen Wassers von meinem Leib fließen kann. Damit ich anderen in Segen werden kann. Amen. Können wir nochmal alle aufstehen, bitte, ganz kurz oder länger? Wollen wir nochmal beten? Lasst uns nochmal beten. Jesus, wir brauchen dich. Herr, und der Gideon, der hat die Götzen rausgehauen. Der war gehorsam. Hilf uns, Götzen aus unserem Leben rauszuschmeißen. Hilf uns, alles rauszuschmeißen, was uns kaputt macht, Jesus. Und bring's ans Licht, Heiliger Geist. Führe uns in alle Wahrheit. Und schenk Erweckung in unser Leben, schenk Erweckung in mein Leben, schenk Erweckung in unserem Land, Jesus, dass das Feuer brennt und dass Menschen berührt werden und dass dein Geist auf unsere Gemeinden fällt und dass viele Menschen gerettet werden. O Herr, erobere bitte unsere Herzen, Jesus, dass wir brennen, dass wir nicht gleichgültig der Welt gegenüber sind, sondern dass wir berührt sind von dir und deine Last tragen. O Herr Jesus, ich bete, dass du heute göttliche Schwangerschaften schenkst, Jesus. Schenk göttliche Schwangerschaften, Vater. Leg Träume in die Herzen, die von dir sind. Und ich bitte dich, Herr, setz frei, Jesus, wo dein Volk gebunden ist. Herr, und du willst das Beste, Jesus. Du willst dich verherrlichen und du liebst uns als deine Kinder. Lass bitte dein Reich kommen. Lass bitte dein Reich kommen, Jesus.